Das ist der Podcast Ein nehm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Neues Jahr, neuer Tee. So würde ich es einleiten. Hätte ich jetzt schon einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin, aber beim Intro bin ich ja irgendwie immer alleine. Ein kurzer Hinweis von mir. Wir befinden uns jetzt aktuell in der dritten Staffel unseres schönen Podcasts Einen im Tee mit. Und das freut mich sehr, denn ihr da draußen, liebe Zuhörende, habt uns gezeigt, ja, ihr mögt dieses Format, ihr wertschätzt das, ihr honoriert das. Und deswegen haben wir beschlossen, wir führen diesen Podcast auch in 2026 in einer dritten Staffel fort. Das freut mich natürlich sehr, nicht nur, weil ich sehr gerne rede, sondern weil ich auch immer ganz, ganz tolle Gäste hier an den Mikrofonen habe, mit denen es sich auch sehr viel, mit denen es sich sehr lohnt zu reden. Das finde ich super. Und ich freue mich auf die tollen Gespräche, die ich jetzt in diesem Jahr führen darf. So, das die einleitenden Worte von mir. Ich habe mir gerade eben eine frische, große Kanne Tee gemacht. Beginne das Jahr nicht so, wie es geendet hat. Ich weiß gar nicht, was war denn mein letzter Tee des Jahres? Da müsste ich mal überlegen. Ich glaube, das war ein Chai. Das müsste der Indian Chai gewesen sein, den ich so um den, ich glaube Neujahr, Silvester, so um den Dreh, habe ich auf jeden Fall für meine Frau und mich einen großen Topf Chai gemacht. Und heute habe ich was anderes, nämlich aktuell habe ich einen japanischen Grüntee in der Tasse, nämlich den Kukicha. Und den mag ich. Das hat aber auch mit Vorfreude zu tun. Vielleicht klären wir im Podcast, worauf. Ich begrüße aber zuallererst mal meinen Studiogast. Herzlich willkommen, lieber Harald Meyers.
Grüße, Grüße. Liebsten Dank. Und emotional und gefühlt bin ich ganz nah dran.
Harald, ich habe gerade erzählt, was ich gerade in der Tasse habe. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du in deiner Tasse?
Ja, ich habe vorhin ein bisschen geschwankt, als ich überlegt habe, was ich mir denn Gutes gönne. Es wäre tatsächlich auch beinahe was Japanisches geworden und habe dann drüber nachgedacht, dass ich natürlich gerade kein Osmosewasser, kein gefiltertes Wasser zur Hand habe, dass ich doch ein bisschen was Robusteres nehme und habe mich für einen ganz wundervollen koreanischen Sencha entschieden. Bleibe aber natürlich auch klassisch grün.
Also da merkt man schon, du hast eine gewisse Expertise, die du da mitbringst und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wir beide kennen uns ja schon ein paar Jahre, ne? Also ich weiß gar nicht, wie lange, also ich bin jetzt hier dieses Jahr im Unternehmen, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich feiere mein 18-jähriges Jubiläum im Juli. Wie lange bist du denn schon dabei?
Bei mir sind es ziemlich genau 13 Jahre.
Wahnsinn.
Ja, finde ich auch. Und es fühlt sich immer noch so an, als wäre es erst seit gestern. Es bleibt irgendwie immer frisch bei uns.
Das liegt bestimmt am guten Tee, der uns jung hält. Ja, Grüße gehen raus an die QS, die mich für solche Aussagen hasst, aber das ist mir egal. Harald, 13 Jahre bist du mit Teegeschwender verbandelt, aber hast du davor eigentlich schon Tee getrunken oder war das so ein, ich probiere das jetzt mal aus, weil das jetzt mein Arbeitgeber ist?
Ich habe natürlich vorher schon Tee getrunken. Habe ich mit angefangen? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich so Richtung Ende der Schulzeit zum ersten Mal wirklich einigermaßen bewusstes Tee trinken. Am Anfang tatsächlich ziemlich kräuterlastig. Was ich mir heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Ich bin doch ein bisschen vom Kräutertee weg und habe mich mal so in die weite Teewelt getrunken. Aber ja, Ende Schulzeit, Anfang Studium, da ging's los.
Also ich möchte jetzt ja nicht hier nach deinem Geburtsjahr fragen, das macht man ja nicht, aber ich kenne das noch. Also ich habe auch so mit 17, 18 angefangen Tee zu trinken. Damals gab es definitiv noch keinen Online-Shop, sondern da musste man in den Laden gehen und die Teeläden damals sahen auch noch irgendwie ein bisschen anders, oder? Also kannst du dich noch so an die Teeläden der 80er, 90er erinnern?
Ja, jein. Ich sage mal ganz vorsichtig jein. Also mein erstes Teefachgeschäft, das ich besichtigt habe, war tatsächlich ein Teegschwendtner.
Ach.
Der war ja schon relativ weit vorne. Ende der 90er dürfte das gewesen sein. Und es gab zur damaligen Zeit bei uns aber durchaus auch noch das ein oder andere unabhängige Fachgeschäft und dort durchaus auch eine, vielleicht nennen wir es mal historisierende Einrichtung. Also da war doch eine gewisse Varianz zu sehen. Und das erste Geschäft, in dem ich dann tatsächlich eingekauft habe, weil es eben ein Kräutertee war und ich in einem Kräuterteegeschäft war, das war also fast noch so ein bisschen, ja, es erinnerte so ein bisschen an alte Apothekerschränke mit diversen Lädchen und Schubkästen. Tatsächlich ja doch ein bisschen anders als das, was man heute so meistens vorfindet.
Also ich kann mich auch noch dran erinnern, wir hatten damals, wo ich zur Schule gegangen bin, gab es auch so ein, das meine ich jetzt wirklich wertfrei, so ein Esoterikladen, da gab es auch wirklich alles. Es gab Klangschalen, es gab Tee und es gab vor allen Dingen Unmengen von Räucherstäbchen. Und egal welchen Tee du gekauft hast, er hat immer nach Sandelholz gerochen. Das war so ein bisschen schwierig. Wobei, ich glaube, meinen ersten losen Tee, den habe ich nicht im Teefachgeschäft gekauft, sondern damals hatte ich ein Mofa. Also es war mein Fortbewegungsmittel der Wahl. Und ich bin dann mit meinem Mofa in die nächstgrößere Stadt gefahren. Da gab es nämlich so einen Asiamarkt. Die hatten also alles Mögliche. Also ne, Reisschüsseln, Stäbchen, Reis, ne, jede Menge Lebensmittel, die ich nicht kannte. Und die hatten Tee. Und da habe ich mir dann eine Packung losen chinesischen Grüntee gekauft und habe den dann zu Hause in der Küche meiner Eltern hingestellt, Wasserkocher angemacht, so eine schöne Bodenkanne mit einem viel zu kleinen Sieb, wo der Tee sich gar nicht entfalten kann. Und dann habe ich auf die Packung geguckt und da stand da drauf Gunpowder. Ich hatte ja schon Englisch in der Schule und dachte, okay, Schießpulver. Und dann stand da weiter drauf Temple of Heaven. Und ich hatte die Packung nicht geöffnet. Die war, also einfach nur, das waren die einzigen englischen Worte darauf oder generell die einzigen nicht-chinesischen Worte. Und dann habe ich überlegt, Schießpulver aus dem Himmelstempel. Und ich habe dann beschlossen, nee, der hat mich falsch verstanden, das ist gar kein Tee, und habe den dann entsorgt. Und du weißt natürlich, die Nummer 510 in unserem Sortiment ist feinster chinesischer Gunpowder Temple of Heaven. Also das war meine erste Erfahrung mit losem Tee. Ich habe ihn tatsächlich wieder besseren Wissens weggeschmissen.
Wie spannend ist das denn, dass dein erster loser Tee tatsächlich direkt ein grüner war?
Ja, witzig, ne? Aber ich habe zu der Zeit, also das war so en vogue, so wirklich in die China-Restaurants zu gehen, und man hatte das ja gelesen, grüner Tee ist so gesund und hilft beim Abnehmen und sowas. Und ja klar, so als Teenie willst du natürlich, ne, rank und schlank sein, und ja, das war so meine ersten Berührpunkte. Und heute tatsächlich wieder Grüntee. Also ich bin auch beim Grüntee irgendwie hängen geblieben. Der zieht sich so bei mir durch.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe gebraucht, um zum Grüntee zu kommen. Nach Kräuter gab es dann erstmal Aroma Schwarz. Dann gab es dann irgendwann mal so die ersten Darjeelings. Ich sage immer, mein erster Damaskus-Moment im Sinne der Erleuchtung des Teetrinkens war tatsächlich ein Second Flush Darjeeling. Bei uns aus dem Sortiment, Rishihat. Oh, das war lange her, und das war wirklich, das war eine Offenbarung. Das war großes Kino. Und dann habe ich erst ein bisschen später angefangen mit den Grüntees. Ich habe ein bisschen gebraucht. So der erste Sencha, ja, war eine Herausforderung. Wenn man aber dann einmal da angelangt ist und das mit Genuss trinkt, dann kommt man auch da nicht mehr von weg.
Aber das Witzige ist, also uns vereint ja nicht nur die Liebe zu Tee, sondern uns vereint ja auch geografisch tatsächlich ein Ort, nicht wahr?
So ist das.
Ja, und zwar, also ich bin ja da groß geworden, also mein Dorf, wir hatten 830 Einwohner, deswegen jeder, der auf dem Dorf groß geworden ist, kennt das, man nennt die nächstgrößere Stadt. Ne?
So ist das.
Was ich Leuten immer sage, wo ich herkomme, ist Aachen. Und das ist auch deine Stadt, oder?
So ist das. Also ich komme auch tatsächlich aus dieser Stadt, gebürtig tatsächlich nicht. Da bin ich ein Gewächs der Eifel, und zwar relativ tiefe Eifel, Schneifel, macht ihrem Namen alle Ehre. Im Winter knackig kalt, schneereich, und dann ging es aber relativ früh in die Großstadt. Ich bin ein bisschen neidisch, ne, auf dieses Geräusch.
Ja, ich habe mir eine Kanne gemacht, ich mache das ja schon was länger. Halt.
Ja, das fürs nächste Mal, ne? Aber dann bräuchte ich mindestens 3 Unterbrechungen, um diesen Tee auch wieder wegzubringen. Von daher ist es ganz gut, dass ich mich auf einen Becher beschränkt habe. Ja, und so ging es dann eben doch relativ früh nach Aachen, und das ist doch auch relativ lange Heimat gewesen, und im Herzen bleibt's das ein Stück weit. Also ich glaube, Aachener nehmen ihre Heimat auch immer mit dahin, wo sie auch gerade sich niederlassen.
Ja, so ein bisschen. Ne? Also zumindest wenn es zur Weihnachtszeit und ums Printengebäck geht, dann sind wir immer sehr heimattreu. Aber du hast ja in Aachen studiert.
Nein, ich habe tatsächlich nicht in Aachen studiert. Ich habe in Aachen so alles gemacht, was man macht, bevor man studiert. Also Kindergarten, Grundschule und Gymnasium. Bin aber dann tatsächlich nach meinem, und Zivildienst natürlich auch noch, bin nach meinem Zivildienst dann tatsächlich zum Studium nach Lübeck gezogen und habe dort klassischen Gesang studiert.
So schließt sich die Lücke, die ich jetzt für Frage 17 oder so hatte. Das wusste ich gar nicht. Wir kennen uns so lange und diese Geschichte war mir vollkommen fremd. Aber okay, cool. Aber,
skandalös.
Ja, das erklärt so vieles, was wir nachher erst auflösen. Du hast aber trotzdem in Aachen so deinen ersten Teeweg gefunden, wenn ich das richtig erinnere. Weil ich habe ja auch mein Praktikum, also bevor du erzählst, wir haben so eine Zeit lang gehabt, wo alle Mitarbeitenden hier aus der Teegeschwender Zentrale in Meckenheim, wo die mal für 2-3 Tage ins Fachgeschäft sollten. Und ich finde das super. Und ich war in Aachen beim Alexander Dirichs. Für alle, die den Alex noch nicht kennen, es gibt eine wunderbare Folge, die wir zusammen in Japan aufgezeichnet haben letztes Jahr, also aus Staffel 2. Da gerne unbedingt mal reinhören. Und da habe ich dann auch meine 3 Tage Praktikum gemacht und er hatte eine diebische Freude daran, mir so ein Namensschild zu geben, wo drauf stand Daniel Mack Praktikant. Aber du kennst den Alex ja auch schon ewig, ne?
Ja, ich kenne den Alex auch schon ziemlich lange tatsächlich, aber auch das kam erst nach dem Studium. Ich habe durchaus so eine kleine Rundreise gemacht und als ich vorhin meinte, man kommt irgendwie auch immer zurück, beziehungsweise man nimmt Aachen immer ein bisschen mit, auch wenn man mal woanders lebt, hat sich nach 8 Jahren Studium der Kreis geschlossen und ich bin wieder nach Aachen gezogen und suchte dann tatsächlich nach einem Nebenjob. Ja, zum damaligen Zeitpunkt traf ich eine sehr liebe Freundin, die ebenfalls eine riesige Tee-Affinität hat. Und wir haben uns, wie sich das gehörte, am 2. Weihnachtsfeiertag getroffen und darüber unterhalten, was denn jetzt so ansteht. Und sie meinte, ach, im Übrigen, es gibt einen neuen Teegschwendner in Aachen und die suchen Leute. Ja, und dann habe ich den Heimweg so gestaltet, dass ich genau an diesem wundervollen Fachgeschäft vorbeilaufe und habe gesehen, nicht wahr, das war clever, und habe gesehen, dass im Schaufenster schon die herzliche Einladung hing, sich doch mal zu melden. Und das habe ich dann, ich glaube, 4 Tage später, am 30. Dezember, per Bewerbung getan.
Hast du das noch so physisch eingeworfen, also so ausgedruckt und dann mit Brief? Also heute bewerben sich Leute ja über WhatsApp, ne? Aber früher war das ja noch anders.
Also zum Thema, ich bin da nicht ganz so digital. Ich habe es hinbekommen, eine E-Mail zu schreiben mit digitalem Lebenslauf und einer kleinen Stimmprobe. Nein, ich habe mich tatsächlich per Mail beworben und bin dann aber ein paar Tage später zum Vorsprechen aufgelaufen.
Und wie waren so die ersten Tage im Teegeschäft? Also wir haben ja durchaus auch immer mal wieder so einen Generationenwechsel oder Geschäfte, die übergeben werden zum Beispiel. Und das finde ich ganz spannend. Ich erinnere mich, wir hatten vor einigen Jahren mal unsere jüngste Franchise-Partnerin aller Zeiten, die hat im November das Geschäft übernommen. Und ich kann mir kaum eine stressigere Zeit vorstellen, als in einem Teegeschäft anzufangen, wo man noch nicht so richtig angekommen ist als November. Wie war das denn bei dir in der Anfangszeit?
Ja, November hätte ich auch definitiv sportlich gefunden. Ich habe begonnen im Februar oder Anfang März. Und also von daher war schon wieder ein bisschen mehr Luft, als dass man auch Zeit hatte, sich erstmal zu orientieren und auch so seine ersten Gehversuche zu unternehmen. Es ist ja wirklich ein bisschen wie groß werden, wenn man so das erste Mal im Laden steht, weil man im Grunde ja von der Vielfalt erstmal erschlagen ist. Und meine Natur ist, glaube ich, eher strukturiert. Von daher habe ich mich dann einfach mal sukzessive mit händisch geschriebenen Listen durchs Sortiment getestet. Also tatsächlich der erste Angang im Teeladen ist immer Tee trinken. Also egal in welchem Kontext, es gibt immer erstmal Tee und von daher auch, um da Überblick zu gewinnen und anzukommen, ist es unglaublich gewinnbringend, sich einfach einmal querbeet zu testen. Und dann war es schönerweise so, dass mich doch Kollegen von Anfang an die Hand genommen haben und mir alles gezeigt haben, was im Laden so relevant ist. Und so langsam lichtet sich dann irgendwann der Nebel, man gewinnt Durchblick und macht dann auch so die ersten zaghaften Versuche am Kunden. Ich sage immer, es ist wie gehen auf Eiern. Also man fühlt sich noch absolut unterqualifiziert, mit Wissensnachteil gegenüber allen anderen. Und aber je mehr man probiert, je mehr man sich irgendwie mit der Materie beschäftigt. Und je mehr Zeit man im Laden verbringt, desto sicherer fühlt man sich und desto mehr Spaß macht es dann auch tatsächlich.
Aber du kanntest ja auch schon vorher die andere Seite des Tresens als Kunde. Warst du ja auch schon. Und also für mich ist das ja auch immer wieder, also ich bin wirklich sehr gerne im Fachgeschäft. Ich habe für dieses Jahr definitiv noch ein Praktikum geplant. Wie wäre es eigentlich bei dir? Müssen wir darüber sprechen.
Das klingt hervorragend.
Finde ich so gut,
Ich könnte mal gucken, ob ich ein Praktikantenschild herbekomme.
aber ich finde das wirklich ganz elementar wichtig, weil, also ich bin jetzt seit über 22 Jahre im Teehandel, 21 so um den Dreh. Ich lerne immer noch dazu. Und natürlich ist es etwas anderes, wenn ich hier in meiner Verkostung stehe oder an meinem Schreibtisch bin und eine E-Mail schreibe oder noch sogar noch viel krasser, wenn ich im Ursprung bin, dann habe ich natürlich fixe Ideen. So, und ihr müsst das dann im Laden im schlimmsten Fall ausbaden, sage ich mal, dass ihr die Ideen, die wir hier haben, auch irgendwie umsetzen müsst. Und für dich finde ich das natürlich ganz spannend, wenn du sagst, du kanntest uns schon als Kunde, dann mal so einen Perspektivwechsel zu nehmen und zu sagen, ja, ich kann dieses Gefühl, wenn man in einen Laden, in ein Teegeschäft reinkommt, und wir haben ja mit allen Saisontees, da sind wir knapp 400 Sorten, also es gibt einen Tee für jeden Tag des Jahres. Das ist schon gerade zu Anfang relativ viel, kann ich mir vorstellen. Und wie hast du dich da nicht entmutigen lassen?
Also das ist, ich glaube einfach, das Thema ist Leidenschaft. Also letztlich bei allem, was ich bisher so beruflich unternommen habe, stand immer Leidenschaft im Fokus. Und das würde ich für Tee ganz genauso sehen. Also das es gibt so viel zu entdecken. Da ist so eine Entdeckungslust und so eine Vorfreude, sich da durchzuschmecken, durchzuprobieren. Und vor allem, ich möchte das ja teilen können. Und das kann ich im Grunde ja nur, wenn ich mich damit viel beschäftige und auch eine Idee davon habe, worüber ich spreche und was ich eigentlich alles da habe. Umso größer ist eben die Unsicherheit am Anfang, dass man vielleicht nicht alles auf dem Schirm hat, was man vielleicht gerne schon empfehlen wollen würde. Und einfach Spaß zu haben, sich durch all das, was es bei uns gibt, durchzuprobieren und Expertise einzusammeln, ist im Grunde die beste Medizin oder Vorbeugung gegen Auftrittsangst im Teeladen.
Ich muss da ganz, ganz spontan an eine Sache denken, die mir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr aus dem Kopf geht, wo du sagst, Leidenschaft teilen. Für mich hat Tee verkaufen, und ich habe durchaus auch viele Kunden und Kundinnen am Telefon oder auch per E-Mail, die uns erreichen, weil letzten Endes sind ja hier die Tee-Einkäufer und Einkäuferinnen in Zentrale die letzte Bastion des Wissens. wenn irgendwie kein Rat mehr da ist, dann kommen die zu uns. Das ist auch, macht auch sehr viel Spaß. Und ich habe auch durchaus Leute, die mich wirklich seit vielen Jahren, auch teilweise wirklich seit über 10 Jahren begleiten, die mit mir oder umgekehrt, wo ich mit ihnen so einen Teeweg beschreite. Und wenn man was empfiehlt und man sagt, und die Leute kommen dann zurück und sagen, oh, der hat mir richtig gut geschmeckt. Das ist so ein bisschen, vielleicht kannst du da so ein bisschen zu relaten, wie wenn ich für jemanden koche. Also ich koche unheimlich gerne. Wer mich schon mal gesehen hat, sieht das auch. Und ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres, als Zeit damit zu verbringen, jemand anderem sensorischen Genuss zu bereiten. Und Tee verkaufen ist für mich sehr, sehr vergleichbar mit Kochen, weil ich teile einen Geschmack, den ich mag, mit jemandem, der mir am Herzen liegt. Und das eine ist flüssig, das andere kann man meistens essen, also ne, ist eher fest. Aber im Kern habe ich etwas, was mir Freude bereitet, was Leidenschaft hat. Und das möchte ich mit dem anderen teilen, sodass diese Person das im besten Fall auch empfindet. Das ist immer so mein Eindruck beim Verkaufen.
Absolut, das würde ich total unterschreiben. Also jeder, der mich gut kennt, würde jetzt lachen zum Thema Kochen und Genuss bereiten. Also wenn mir etwas nicht liegt, dann ist es Kochen. Schön, dass ich den anderen Weg im Teeladen habe, wo ich tatsächlich ja im Grunde dieses tägliche Vergnügen habe, anderen eine Freude zu bereiten, quasi etwas Neues entdecken zu lassen, vielleicht einfach auf der Suche nach dem passenden Tee behilflich sein zu dürfen. Oder auch schlicht und ergreifend findet bei uns im Geschäft tatsächlich auch relativ viel statt, auch wirklich realiter Tee für Menschen zuzubereiten, zu kredenzen, zu servieren. Auch das ist wirklich eine große Freude, weil man einfach unmittelbar Feedback bekommt zu dem, was man tut. Und wenn es der Verkauf selber ist, dann kommt es im besten Fall beim nächsten Mal. Also die ja schon häufiger bei uns waren, wissen, dass es immer ein Teepröbchen dazu gibt. Und es ist immer eine große, große Freude, wenn KundInnen zurückkommen, haben eine solche Probentüte in der Hand und wedeln damit. Und ja, bereitet mir immer riesige Freude. Und wenn es dann noch heißt, das war genau das, was wir gesucht haben, oder danke für diese Empfehlung, das ist quasi jetzt Bestandteil meines Teeregals daheim, dann ist das tatsächlich eine wirklich große Befriedigung.
Wir kommen gleich noch mal ein bisschen drauf, wo dich eigentlich geografisch die Reise in den Tee überall hingebracht hat. Aber zuerst mal müssen wir so ein bisschen klären, von einem Nebenjob neben deiner Selbstständigkeit hin zu einem eigenen Teegeschäft. Da muss es ja schon so die eine oder andere Überlegung gegeben haben, oder? Wie kam es dazu?
Ja, da gab es tatsächlich auch ein bisschen Schützenhilfe von außen. Ich war zu dem Zeitpunkt, als diese Überlegung das erste Mal angestellt wurde, knappes Jahr bei Teek Schwendtner in Aachen. Und ich habe im Grunde ja gefühlt den Großteil meiner Freizeit in diesem Geschäft verbracht, einfach weil es unglaublich viel Spaß macht. Und ich schönerweise aber auch immer mal wieder Wege hatten, die mich an diesem Geschäft vorbeigeführt haben, so dass ich halt die sich bietende Zeit genutzt habe, auch mal reinzuschneiden, bisschen Tee zu verkaufen, bisschen auf den Klönschnack auch mal einfach sich ein bisschen auszutauschen. Und das war, ich glaube, in dieser Woche, die da im Fokus steht, schon 3-4 Mal der Fall. Ich hatte schon 2 Mal gearbeitet, bin auch an den anderen Tagen definitiv mindestens einmal im Teeladen gewesen. Und dann klingelte mein Telefon während des Einkaufs, also Lebensmitteleinkaufs. Und ich sah, dass es der Laden war und dachte, ist vielleicht jemand krank? Ist jemand ausgefallen? Darf ich einspringen? Und dann war es tatsächlich Alex, also mein Chef und Kollege in Aachen, der meinte zu mir, ja, es wird ein Teegeschäft von uns frei. Es wird einen Nachfolger gesucht. Hättest du da nicht Lust? Boah, und ich war ein bisschen wie vom Blitz getroffen, weil ich dachte, also das überfordert mich jetzt in vielerlei Hinsicht. Und er meinte nur, lass es dir mal durch den Kopf gehen und wenn du Fragen hast, dann melde dich doch einfach.
Hat er damals schon gesagt, wohin es ging? Oder sagt er einfach, hier ist irgendwo in Deutschland ist ein Teeladen frei? Oder war da schon direkt klar, wo du hingehst oder hin möchtest?
Ja, es war tatsächlich, es ging um den Standort Lübeck, weil er halt wusste aus meinen zahlreichen Erzählungen von einer ganz wundervollen Studienzeit, dass ich eine große Affinität zu dieser wirklich zauberhaften Stadt habe. Und dass eine Tee-Affinität da vorhanden ist, das war ohnehin schon klar und außer Frage. Und insofern hat er mich da an 2 Punkten gepackt, die wahnsinnig reizvoll waren. So dass ich gedacht habe, da muss man sich doch mal Gedanken drüber machen. Und aus diesem allerersten Hirngespinst wurde dann relativ schnell die Idee von, oh, das ist aber schon irgendwie wild romantisch, das könnte ich mir vorstellen. Da fehlt mir aber auch ganz viel Wissen. Und dementsprechend gab es wirklich viele Fragezeichen, warum ich dann sein Angebot, sich mal zusammenzusetzen und darüber auszutauschen, auch 3 Tage später sehr dankend in Anspruch genommen habe, um dann in der Folgezeit viele, viele schlaflose Nächte zu haben, weil mich die Idee vom eigenen Teeladen eigentlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr losgelassen hat.
Und du bist ja dann letzten Endes auch, wie lange warst du in Lübeck jetzt insgesamt?
Es waren jetzt in Summe 16 Jahre.
16 Jahre, das ist natürlich eine ganz schön lange Zeit, die einen natürlich auch prägt. Und so viel können wir schon mal verraten, du bist aktuell nicht mehr in Lübeck, aber du bist trotzdem noch bei Teek Schwendtner. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber was war so dein erster Gedanke, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, beziehungsweise ich werde jetzt Franchise-Partner. Ich glaube, viele Menschen kennen das Prinzip des Franchisings schon. Ich glaube, wir waren auch mit einer der ersten, die das überhaupt in Deutschland gemacht haben, zumindest in dem Bereich. Das war ja wirklich Anfang der 80er Jahre kam das ja auf. Und das ist ja, du bist ja nicht komplett frei in dem, was du tust, sondern du hast ja auch bestimmte Vorgaben, hast aber auch Freiheiten und auch gewisse Sicherheiten. Magst du das mal so ein bisschen für die Zuhörerschaft da draußen erläutern, was es eigentlich heißt, ein Teegeschwendtner Franchise-Partner zu sein?
Genau diese Kombination, die du gerade beschrieben hast, war für mich definitiv auch das größte Argument für eine Franchise-Partnerschaft. Im Grunde fühlte es sich für mich immer ein bisschen an wie eine begleitete Selbstständigkeit. Und das würde ich gerade bei uns im Unternehmen auch durchaus absolut so unterschreiben. Im Grunde hat man ein sehr gut funktionierendes, nicht nur Netzwerk, sondern ein Franchise-Konzept, das einem doch eine ganz klare Richtung vorgibt. Es gibt ein sehr umfangreiches, gesetztes Sortiment. Es gibt die Möglichkeit, sehr unkompliziert in einer sehr hohen Taktung Tee und Ware zu beziehen. Es gibt Expertise zentralseitig in ganz vielen Bereichen, wie Qualitätssicherung, wie Personalfindung, also sprich Personal und Recruiting im Allgemeinen. Es gibt eine Finanzabteilung, sprich eine Buchhaltung. Also man hat ganz viele Stellen, an die man sich auch bei offenen Fragen wenden kann, sodass dann der Schritt in eine Selbstständigkeit in diesem Bereich zumindest maximal leicht gemacht wird. Man muss vielleicht am Anfang, das war zumindest bei mir der Punkt, einen gewissen Mut aufbringen zu sagen, okay, ich starte jetzt eine Selbstständigkeit mit allen Chancen und Risiken, die das beinhaltet. Denn es ist natürlich klar, ich bin nachher als Einzelunternehmer oder für den Fall, dass ich eine Rechtsform anderer Art wähle, dann eben in einer bestimmten Gesellschaftsform unterwegs und trage natürlich alles unternehmerische Risiko als Händler, als Arbeitgeber, als Privatperson. Auf der anderen Seite, wenn ich mich einigermaßen gut anstelle und vielleicht auch das Glück habe, dass es gut funktioniert, dann ist aber eben auch die komplette Chance des unternehmerischen Erfolgs auf meiner Seite. Und genau diese Kombination fand ich sehr reizvoll, zusammen damit, dass das Produkt, das bei uns absolut und uneingeschränkt im Fokus steht, halt eins ist, mich maximal begeistert. Und von daher war dann letztlich dieser Weg in eine strategische Partnerschaft, nennen wir es einfach mal, doch ein relativ kurzer. Vielleicht, was mich am Anfang ein bisschen nervös gemacht hat, dass ich das Unternehmen zwar ja kannte, weil ich war ja schon für Tee Gschwendtner tätig, in dem Fall ebenfalls für einen Franchise-Partner, dass man aber natürlich erstmal das Grundvertrauen braucht, dass ich in ein Unternehmen komme und eben diese Partnerschaft mit einem Unternehmen eingehe, bei dem ich sicher sein kann, dass ich gut aufgehoben bin. Und ich würde sagen, 16 Jahre später war das eine gute Entscheidung.
Also wir haben dich jetzt nicht gezwungen, diesen Podcast hier aufzunehmen und Werbung zu machen.
Nein, bitte nicht. Aber ja, das ist im Grunde genauso die Erfahrung, die ich gemacht habe. Im Übrigen, ich muss mich korrigieren, nicht vor 16 Jahren, vor 13 Jahren. Nein, das ist genauso, wie ich es beschrieben habe, genauso fühlt es sich an, so fühlt es sich auch jetzt noch an. Und das ist auch genau das, was diese Selbstständigkeit betreuter Form, nennen wir es ganz vorsichtig, auch so reizvoll macht, weil man im Grunde ja relativ weich fällt, soll heißen, wenn man eben mal schwierige Situationen hat, die durchaus ja auch in jeder Situation, in jeder beruflichen Situation vorkommen können. Ich sage nur Corona, sind wir halt einfach auch maximal gut aufgefangen worden mit jeglicher Form von Unterstützung, die man sich vorstellen kann und die, wenn man selbstständig ist, in einer eben nicht im Franchise befindlichen Form, man dann auch selber leisten muss. Also von daher ist für mich dieses Konzept Franchising eins, das enorm gut funktioniert.
Also Albert Gschwendtner hat damals auch immer gesagt, wir verkaufen Tee und Selbstständigkeit. Und genau das war ja auch damals ein großer Pluspunkt, um in unserer Größe zu wachsen, zu dem, was wir heute sind. Denn man braucht natürlich auch unheimlich viel Kapital, um aus dem Stand auf 118 Fachgeschäfte in ganz Deutschland hochzuwachsen. Das geht nicht mal einfach so. Und da war das Franchising damals natürlich ein guter Weg, um sehr schön organisch und gleichmäßig zu wachsen. Wenngleich ich auch sagen muss, wir haben seit Corona natürlich auch einen Umschwung in der Gesellschaft. Also wir haben was den Willen zur Selbstständigkeit angeht, das kann auch so ein Generationswechsel sein, aber da merken wir tatsächlich auch hier in der Zentrale, dass da hat sich was verändert und wir sind mittlerweile angekommen bei sage und schreibe 30 Eigenbetrieben. Also das sind Filialen. Dieses Wort wird hier in der Zentrale nur sehr ungern in den Mund genommen, weil wir früher immer so als Filiale, ne, bezeichnet wurden. Aber das sind wir ja eigentlich nicht, sondern wir sind mittlerweile ein hybrides System, mit einem sehr, sehr großen Anteil an Franchise-Partnerinnen und Partnern, aber auch mittlerweile 30 Eigenbetrieben. Und da, lieber Harald, zählst du mittlerweile auch dazu. Magst du mal erläutern, von wo du dich jetzt teetechnisch bewegst?
Ja, der Weg hat zurück ins Rheinland geführt. Wie sollte es anders sein? Zwischenzeitlich bin ich in Bonn gelandet, genau genommen in Bonn-Bad Godesberg. Bin jetzt relativ nah an der Heimat dran, habe immer noch, Gott sei Dank, Wasser vor der Haustüre. Das genieße ich sehr. Im Übrigen, der Weg ist mittlerweile Ja, nein, er ist nicht kürzer, aber er ist ähnlich lang wie in Lübeck. Wir haben ja da nicht nur die Ostsee, sondern auch diverses Flussmaterial im direkten Zugriff. Und bin jetzt tatsächlich im Grunde auch so emotional und mentalitätsverbunden durchaus wieder in der Heimat angelangt. Und freue mich sehr, dass ich ja auch weiterhin mich um ein Fachgeschäft kümmern darf, aber eben jetzt nicht mehr in der betreuten Selbstständigkeit, sondern in der betreuten Arbeitnehmerschaft.
Also du bist Store Manager für unseren Tee Schwendtner Store in Bad Godesberg.
So ist das.
Genau. Das hat ja auch gewisse Vorteile. Ne? Also alles im Leben hat ja immer Vor- und Nachteile. Und ich finde es so spannend, mit dir zu reden, weil du ja wirklich alle Seiten eigentlich kennst. Also du kennst die Seite als Kunde, du kennst die Seite als Angestellter, als Franchise-Partner und jetzt als Store-Manager. Das ist schon, also du hast sehr, sehr viel Erfahrung angesammelt, muss man jetzt mal auch so neidlos hier anerkennen. Ne?
Das ist auch definitiv reizvoll und es unterscheidet sich und doch gibt's viele Gemeinsamkeiten. So ein bisschen, wie man das sonst so hat bei diesen Überschneidungsmengen, so würde ich das gerade auch sehen. Also es sind vier verschiedene Tätigkeiten oder Situationen, in denen man sich so befinden kann und die alle irgendwie miteinander verbandelt und verbunden sind. Also was ich zum Beispiel in meinem Minijob damals sehr genossen habe, war eine wahnsinnige Unbeschwertheit. Das war einfach nur Spaß am Produkt, Spaß an Arbeit mit Menschen, Spaß an einer Zeit, in einer wirklich schönen Zeit, in einer tollen Umgebung, sehr ungezwungen, sehr, sehr viel Lachen fand wirklich immer bei uns statt. Und diese Leichtigkeit habe ich zum Beispiel durchaus jetzt auch gerade nach der Franchise-Partnerschaft und nach der Selbstständigkeit wieder im Fachgeschäft gefunden.
Also eine der häufigsten Fragen, die mir auch gestellt wird, ist dann so, Herr Mack, hören Sie mal, nach über 20 Jahren wird das mit dem Tee denn nicht immer langweilig, das ist ja immer nur heiß Wasser und so. Aber dir wird's ja offenbar auch nicht langweilig, ne? Also was fasziniert dich denn bis heute überhaupt an dem Produkt, für das man ja, wie du schon sagst, wirklich viel Leidenschaft mitbringt?
Also es wird halt nie, also Tee wird nicht alt, das wird er nicht im heimischen Teeschrank.
Zumindest bei uns nicht.
Schön. Ja.
Ja, wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Jetzt unkommentiert. Ja, genau. Sehr schön. Nein, also das Thema wird nicht alt und tatsächlich auch die Vielfalt ist so riesig. Es ist ja im Grunde nicht nur ein Produkt, das sich entwickelt, es ist folglich ja auch ein Sortiment, das sich stets entwickelt. Also es gibt immer wieder neue Trends, es gibt Sortimentsbereiche, in denen wir viel Fluktuation haben, gerade in dem Bereich von eben Neukreationen. Wir haben aber auch genau das Gegenteil, einen durchaus auch sich stark entwickelnden Bereich von Teespezialitäten und Raritäten, von High-End-Tees, bei denen es immer wieder was zu entdecken gibt, tatsächlich nicht nur an Ursprungsgebieten, sondern auch an Teeherstellungsarten und Varietäten, die ja letztlich alleine schon dafür sorgen, dass man immer wieder etwas mit etwas Neuem in Kontakt kommt, neue Herstellungsmethoden kennenlernt und jedes Mal auch aufs Neue herausgefordert oder animiert wird, sich damit auseinanderzusetzen. Also alleine schon durch dieses Produkt kann es per se gar nicht langweilig werden. Das, was bei uns halt ja im Grunde 80% ja auch der Tätigkeit ausmacht, ist Arbeit am und mit dem Kunden, mit Menschen. Das heißt natürlich auch mit unseren KollegInnen in den Geschäften. Und alleine auch schon deshalb wird es nie langweilig, weil im Grunde eine ganz liebe Kollegin und Freundin hat gesagt, bei uns menschelt es sehr. Und das ist ja letztlich was eine Arbeit oder eine Beschreibung, die letztlich diese Tätigkeit auch so reizvoll macht, weil auch dadurch gibt es keinen Tag, der so ist wie der Vortag und es gibt keinen Tag, der ist wie derjenige, der darauf folgt. Also es verändert sich, es ist immer im Fluss und ja, es bleibt einfach immer spannend, es wird nicht langweilig.
Merkst du denn einen großen Unterschied in der Kundschaft, die du in Lübeck hattest, jetzt im Vergleich zu Bad Godesberg?
Ja, also das Jahr kam vielleicht ein bisschen zu überzeugt, im Sinne von, ich merke unterschiedliche Mentalität. Also natürlich ist man im Norden anders unterwegs als im Rheinland und auch anders unterwegs als dann wieder ganz im Süden. Das ist für mich total schön, weil ich beides sehr zu schätzen weiß. Ich mag die norddeutsche Klarheit und Direktheit wirklich sehr gerne. das bei uns hier im Rheinland etwas verblümtere und vielleicht auch manchmal nicht ganz so ernste und vielleicht auch häufiger mit dem Augenzwinkern versehene, das genieße ich sehr. Das ist halt auch ein Stück weit Heimat. Und auch die Aufteilung oder die Verteilung des Publikums ist natürlich immer ein bisschen anders. Das ist in Lübeck sehr bunt mit durchaus auch vielen Studierenden auch vielen Touristen, vielen Besuchern, während wir in Bad Godesberg einfach ganz viel Stammkundschaft haben, also Kundschaft, die uns, seitdem es diesen Laden ja nun auch seit über 40 Jahren gibt, auch zum Teil schon so lange begleiten. Und beides hat seinen Reiz, also in Lübeck auch einfach sehr regelmäßig viele neue Gesichter zu sehen und hier in Bad Godesberg einfach auch Gesichter zu haben, die man sehr häufig sieht, die teilweise auch 2-3 Mal die Woche da sind. Also das ist schon auch ebenfalls sehr, sehr reizvoll, weil man eben auch da einen ganz besonderen Kontakt
aufbaut. Also ich bin, auch wenn man mir das vielleicht gar nicht so anmerkt, für alle, die mich jetzt schon über jede Folge hier begleitet haben, ich bin tatsächlich, glaube ich, eher ein introvertierter Mensch. Also ich brauche auch meine Ruhe und Pausen, um wieder Energie zu tanken. Also ich werde ja tatsächlich nicht nur für diesen Podcast, aber ich werde großteils fürs Reden auch bezahlt. Also mein tägliches Arbeiten ist wirklich Kommunikation. Also mit unterschiedlichsten Menschen. Ne? Das sind FranchisepartnerInnen, das sind KundInnen, das sind Leute aus dem Ursprung. Also gerade heute habe ich zum Beispiel schon mit Brasilien kommuniziert, ich habe mit Kolumbien kommuniziert und mit Indien. Und das, was mich wirklich seit so vielen Jahren, ja, ich will jetzt nicht sagen aufrecht erhält, aber was es leichter macht, ist für mein Empfinden, dass Menschen, die sich sowohl beruflich als auch privat mit Tee beschäftigen, also quasi von den Leuten, die den Tee anbauen und verarbeiten, bis hin zu den Menschen in Lübeck, Bad Godesberg, Köln, Hamburg, München, die das nachher dann kaufen, ist ein sehr ähnlicher Schlag von Menschen. Die haben alle Bock auf ein unglaublich schönes, sehr ehrliches und natürliches Lebens- und Genussmittel. Ich sehe das so gerne auch im Ursprung, weil die Menschen, die die Qualitäten herstellen, die wir handeln, die machen das nicht, um das schnelle Geld zu machen. Weil dann musst du Tee anders verarbeiten. Dann musst du große Mengen machen. Dann musst du ein riesiges Areal von mehreren hundert Hektar bewirtschaften mit Maschinen und musst da Tonnagen raushauen. Dann ist das ein Business. Aber die Menschen, die unseren Tee herstellen, machen das, weil sie auf das Produkt stolz sind. Und das merkt man. Das merkt man immer, wenn man mit diesen Menschen redet, dass sie Spaß daran haben, beispielsweise eine Familientradition fortzuführen. Oder dass sie Spaß daran haben, Kulturgut, um jetzt mal Beispiel Japan oder auch insbesondere China, zu bewahren. Und ich habe das Gefühl, dass das auch in den Geschäften ankommt, dass wir es irgendwie schaffen, natürlich auch durch euch, durch die Leute, die da jeden Tag im Laden stehen, diese Passion fortzusetzen. Und ich bin der Meinung, alle Menschen, die sich mit Tee beschäftigen, sind gute Menschen, weil die einfach diese Passion, diese Leidenschaft dafür haben. Also begegnet dir das auch im Geschäft? Kannst du das so unterschreiben oder ist deine Erfahrung ganz anders?
Nee, ich würde das tatsächlich unterschreiben. Also zum einen, fangen wir mit dem zweiten Aspekt an, Teetrinker sind gute Menschen. Ich sag immer, wir sind privilegiert, was unsere Kundschaft angeht. Also es geht bei uns einfach auch ein Stück weit anders zu. Von daher wissen wir einfach, dass per se diejenigen, die dann gerade bei uns sind und zu uns kommen, dass die da sind, weil sie sich oder anderen etwas Gutes tun wollen. Und es im Grunde um was zutiefst positiv Besetztes geht. Also sprich, das Miteinander bei uns ist schon sehr friedvoll. Das sage ich mal so ganz allgemein und pauschal.
Also du bist noch nicht dafür, dass wir so eine Doppelkasse dahin stellen, wo dann auch direkt die Tees drüber gezogen werden?
Schöner Ansatz. Wir haben Self-Checkout-Kassen für die Zeiten des Jahres, in denen man bei uns sonst auch mal vielleicht ein Viertelstündchen Zeit mitbringen müsste. Wenn es dann mal ganz schnell gehen soll, dann kann man tatsächlich in einigen Geschäften zwischenzeitlich sogar auch mal an den Self-Checkout. Also soweit sind wir mittlerweile auch, und zwar gar nicht, weil wir uns dem Kontakt nicht stellen wollen, sondern weil wir manchmal, auch wenn wir uns wirklich zutiefst beeilen, nicht schnell
gehen. Ja gut, so ein Tee abpacken kann auch schon einen Moment dauern, das stimmt ja.
Das braucht, genau. Und wir wollen ja auch im Grunde im besten Fall, dass KundInnen bei uns dann auch rausgehen und das Gefühl haben, ich habe den richtigen Tee gekauft und nicht denjenigen, den der Verkäufer, die Verkäuferin als schnellstes zur Hand hatte. Und dann braucht eben natürlich auch eine Beratung ein bisschen Zeit hier oder diesseits wie jenseits des Tresens. Und in solchen Situationen ist durchaus mal der schnelle Self-Checkout eine zumindest schöne Ergänzung und oder Entlastung für uns, die wir vielleicht nicht ganz hinterherkommen, weil zur schönsten Teezeit des Jahres dann eben auch ein bisschen mehr los ist bei uns. Ich brauche mal einen Schluck Tee.
Also ich muss sagen, ich bin großer Fan von Selbstscan-Kassen. Das hat aber vorrangig damit zu tun, dass ich gerne mit den Kindern einkaufen gehe und die einen Heidenspaß daran haben, das alles zu scannen. Aber das nur so am Rande. Du stehst ja schon viele Jahre im Laden und um eine Sache beneide ich dich wirklich so ein bisschen, weil das hier bei mir in der Zentrale nicht aufploppt. Das ist, wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe noch nie wirklich guten Tee getrunken, ich will jetzt damit anfangen. Also so ein richtiger Tee-Neuling. Ich finde das so schön. Das ist so eine, also um mal die Metapher zu nehmen, das ist eine leere Teetasse, die man mit Begeisterung füllen kann.
Absolut.
Wie gehst du vor? Also wie erleichterst du solchen Menschen den Einstieg, wenn sie im Laden sind?
Also erstmal gibt es bei uns immer was zu probieren.
Oh, das ist gut.
Wir haben eigentlich immer mindestens eine Kanne im Ausschank. Aktuell sind es bei uns auch schon mal 3 oder 4. Das heißt, man kann alleine schon mal mindestens ein Tässchen Tee trinken und schon mal quasi anfangen. Und dann klopfen wir erstmal ab, in welche Richtung es denn gehen darf, womit man anfangen möchte, ob es was Anregendes sein darf oder eher nicht, ob es quasi ein familientauglicher Tee ist, im besten Fall ohne Koffein, oder ob es wirklich um echten Tee in Anführungszeichen geht, also ob wir auf jeden Fall auch etwas mit Koffein aus der Teepflanze gewonnenes in der Tasse haben wollen. Und dann gehen wir im Grunde so ein bisschen auf die Suche nach Geschmacklichkeit. Wenn Kinder dabei sind, frage ich eigentlich immer, ob sie eine Lieblingsfrucht haben. Wenn es nicht für Kinder ist, sondern der Erwachsene sagt, ich habe jetzt mal Lust, ich brauche eine Alternative für Kaffee oder zum Kaffee und ich brauche jetzt einen schönen anregenden Tee, dann gehen wir halt eher mal auf die Suche nach klassischen Grün- oder Schwarztees dann primär. Also im Grunde nähert man sich an über die Situation, in der Tee getrunken werden darf und soll und muss, und suchen dann nach der gewünschten Geschmacklichkeit. Es gibt Puristen, es gibt Experimentierfreudige, es gibt diejenigen, die sagen, ich hatte bisher immer einen Beutel gebrannte Mandel. Und haben dann also quasi auch schon direkten Ansatz, uns dann ein Äquivalent aus unserem Sortiment oder vielleicht den perfekten Einstiegstee für diesen Kunden oder diese Kundin halt auch herauszusuchen.
Aber jetzt mal Hand auf die Tasse. Also es gibt doch nicht nur Blümchen Sonnenschein. Es gibt auch mal so Tage, wo du denkst so, was ist denn jetzt hier gerade? Wir haben uns im Vorgang, also wir sind ja schon ein bisschen länger hier in diesem Studio, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Und wir hatten beide lustigerweise heute jeweils so eine Kundenbegegnung, wo wir sagten, okay, das muss aufgeschrieben werden für das Ende des Jahres. Aber es gibt doch auch mit Sicherheit bei dir mal so Tage, wo du denkst, also, was ist denn hier passiert? Also gibt es auch schwierige Kundschaft? Gibt es auch mal Nörgler oder Leute, die wirklich richtig unzufrieden sind? Und wie geht man mit sowas um?
Also ich sage mal ganz gerne, es gibt vor allem schwierige Situationen. Ich glaube, dass jeder selbst schon mal in der Situation war, vielleicht nicht der oder die angenehmste Dienstleistungsempfängerin zu sein. Also man hat selber mal einen schlechten Tag. Man hat vielleicht auch selber mal den Tag, an dem man die eierlegende Wollmilchsau sucht. Und sagt sich vielleicht im Nachhinein, ich habe es den Menschen um mich rum heute bestimmt nicht einfach gemacht. Und das muss gar nicht mal der Einkauf sein. Das ist durchaus auch mal innerhalb eines Teams. Also ich habe Tage, an denen ich denke, ich glaube, ich sollte mich mal bei meinem Kollegen oder bei meiner Kollegin entschuldigen. Ich war vielleicht heute schwierig oder meine größte Schwäche, sage ich mal, ist Ungeduld. Mir konnte es mal wieder nicht schnell genug oder verbindlich genug sein. Und das sind eben auch dann Situationen, die wir halt auch genau andersrum eben auch im Teeladen erleben. Also wir haben dann vielleicht gerade nicht das Richtige zur Hand. Es gibt was einen vielleicht gerade nicht so richtig glücklich macht oder der Lieblingstee schmeckt auf einmal nicht mehr, wie er das sollte, oder der Becher, den ich gerade erworben habe, ist aber jetzt wirklich nicht das, was ich eigentlich zu Hause haben möchte, oder er hat auch noch einen Makel. Und sowas kommt natürlich vor. Du hast recht, es ist nicht immer Teeladen-Idylle. Es wird auch mal herausfordernd. Und sich bewusst zu machen, dass, ja, das ist auch da einfach nur menschelt, ist tatsächlich so der erste Angang, vielleicht so die eigene Befindlichkeit selber rauszunehmen. Weil im Grunde, ich stehe hinter meinem Produkt, ich stehe hinter dem, was ich verkaufe und habe natürlich auch die Überzeugung, dass das, was ich anbiete, gut ist. Und in dem Moment, in dem jemand mir spiegelt, ich bin damit heute nicht so zufrieden, muss ich erstmal vielleicht mein persönliches Angefasstsein selber ablegen. Also nicht, also dass ich nicht beleidigt bin oder dass ich mich nicht persönlich angegriffen fühle, ist in dem Moment tatsächlich der erste Schritt, um sich davon freizumachen, dass man vielleicht nicht so entspannt und lösungsorientiert unterwegs sein könnte, wie man es eigentlich gerne möchte.
Also wir haben seit dem 2. Januar wieder eine junge Auszubildende bei uns in der Abteilung, hier im Einkauf. Und wir haben ja auch sehr viel mit Reklamationen zu tun. Also ne, nicht, weil wir besonders viel Reklamationen haben, sondern weil wir halt die Anlaufstelle aus ganz Deutschland sind, wenn es irgendwie mal hapert. Und eine meiner liebsten Übungen ist es auch immer, Auszubildenden Reklamationsbearbeitung zu geben. Weil wir, wie du sagst das vollkommen richtig, wir sind ja auch alle selber Kunden und Kundinnen. Und wir selber haben schon, ich habe so ein Paradebeispiel, das würde jetzt wirklich diesen Podcast sprengen, aber das erzähle ich jedes Mal. Es ging um Schuhe, die ich im Urlaub gekauft habe. Mehr brauche ich nicht sagen. War eine ganz blöde Idee. Also so Mitte dieses Reklamationsweges hat meine Frau gesagt, ich hätte schon längst aufgegeben, aber das ist ein schönes Beispiel. Und was mir immer wieder auch begegnet ist, ist so dieses, man spiegelt ja das, was man selber erlebt hat. Also gerade junge Leute, die Ausbildung bekommen haben, die keine Erfahrung haben, die noch nicht 13 Jahre im Laden sind, die tun sich sehr schwer damit, was darf ich denn und was kann ich denn? Und ich freue mich jedes Mal, wenn jemand sich die Zeit nimmt, überhaupt eine Reklamation zu formulieren. Denn es zeigt mir immer zweierlei Sachen. Zum einen, da ist jemand das Produkt oder das Unternehmen oder wie auch immer, also da ist ein Anliegen. Also ich möchte, ne, mir ist es das wert. Ich möchte, dass sich etwas ändert. Ich bin unzufrieden. Und sei es nur, weil irgendwie mein Lieblingstee, den ich seit 20 Jahren trinke, der schmeckt heute nicht. Wie du sagst, das ist so das Häufigste. Ne? Also der Tee schmeckt auf einmal nicht. Und dann möchte diese Person, dass das behoben wird, weil sie weiterhin gerne diesen Tee trinken möchte. Weil es, ne, das gehört zum Alltag dazu. Oder es ist wirklich mal was schiefgelaufen. Was passiert? Wir sind alle Menschen. Und das darf auch sein. Und ich freue mich, wenn jemand diesen Schritt macht und sagt, ich möchte etwas reklamieren. Und das kann sowohl im Geschäft sein, das kann auch, wir haben auch einen Online-Job, das geht auch darüber. Oder man ruft hier an oder wie auch immer, weil dann helfen wir. Und das ist eine Erfahrung, die ich in allen Teegeschwendergeschäften habe, weil wir das natürlich auch hier zentralseitig natürlich ganz, ganz offen nach vorne bringen. Sondern jede Reklamation wird bearbeitet und es wird nicht einfach abgetan, sondern wir nehmen das ernst. Und jeder, der bei uns reklamiert und auch jede, die reklamiert, kriegt eine Antwort, eine fundierte Antwort. Wir verkosten jeden Tee, der an uns zurückgeschickt wird mit dem Vermerk, der schmeckt auf einmal anders. Und es gibt durchaus auch Fälle, wo sagen, das stimmt. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, warum das so ist, aber ich gebe dir gerade recht und dann kriegst du einfach auch kostenlos Ersatz. Und das finde ich schön. Und ich habe schon so oft erlebt und wahrscheinlich, also ich hoffe, dass du das im Laden auch so hast, dass jemand, der mal wirklich aufgebracht war, dass man diese Person mitnimmt. Und ich will jetzt nicht sagen einfängt, sondern mitnimmt und das Ganze positiv auslöst. Und ganz oft habe ich das dann erlebt, dass diese Leute auch wirklich Stammkunden werden. Das ist so schön zu sehen, weil wir alle wollen ja ernst genommen werden. Wir wollen, wenn wir mit etwas unzufrieden sind, eine einfache Lösung. Und ich bei Tee ist das, glaube ich, auch generell nicht so sehr wie bei anderen Produktgruppen. Das ist so ein Gefühl. Also ich habe auch nie was anderes gelernt außer Tee. Das ist jetzt eine sehr, sehr krude These, die ich hier aufstelle. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen, die irgendwas zu reklamieren haben, die sind aber auch häufig sehr freundlich und die sind auch sehr glücklich, wenn man sie dann ernst nimmt.
Unbedingt. Also Gehör schenken ist tatsächlich auch bei uns eigentlich mal das Erste, was man tut. Und im besten Fall auch verstanden haben, woran es gerade mangelt oder was gerade nicht passt. Und damit fängt es eigentlich schon an, dass jemand, der im Regelfall bei uns ja nicht schriftlich, sondern vor uns steht und sagt, was nicht gefällt oder was gerade nicht so ist, wie es sein sollte, dass diese Person gehört wird und dass man zuhört und dass man dann überlegt, was ist die Lösung für dieses Problem. Und ich würde das 1:1 unterschreiben. Also teilweise geht man damit auch einen durchaus längeren Weg. Das habe ich, die Erfahrung habe ich durchaus auch schon gemacht. Also gerade wenn es so um den Standard oder Lieblingstee geht, bei dem dann vielleicht auch irgendwelche Parameter gerade nicht passen, warum es nicht so ist, wie es sein sollte, dann hat man auch wirklich teilweise 3-4 Mal Kontakt, um es im besten Fall nachher aufgelöst zu haben und rauszufinden, ah, das ist der Grund, darum ist das vielleicht nach wie vor der richtige Tee, aber es hat sich irgendwas anderes verändert im Wasser, in der Dosierung oder in der Art, wie ich meinen Tee auch selber benutze. Vielleicht war es auch einfach gerade die Ernte, die mir nicht so gefällt, warum ich dann vielleicht vor Ort vielleicht sogar eine adäquate und bessere Alternative empfehlen kann, weil ich sage, dann ist das vielleicht auch gerade gar nicht mal mehr der richtige Tee. Ganz häufig sage ich auch, wenn Sie mögen, nehmen Sie auch den Tee gerne wieder mit, auch wenn er Sie jetzt gerade nicht ganz glücklich macht, weil wenn wir ihn zurücknehmen, wir werden ihn natürlich nicht weiter veräußern. Bei uns geht er dann leider Gottes auch den Gang alles Verderblichen. Und dann im Zweifelsfall auch da sagt man, Kulant, nehmen Sie den Tee gerne mit und probieren Sie hier mal im Vergleich direkt was Neues dazu und hat im besten Fall damit einen Kunden gewonnen, der sehr dankbar ist, dass man ihn ernst nimmt.
Also da fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist tatsächlich erstmal so ein Appell an alle Zuhörenden da draußen. Also wenn ihr mit irgendwas unzufrieden seid, dann lasst uns das gerne wissen. Und im Idealfall bringt ihr bitte den Tee auch zurück oder schickt ihn zurück, weil nur dann können wir den auch prüfen. Also nur das, was ich sehe und was ich schmecke, das kann ich ja auch beurteilen. Also ich habe keine Ahnung, was beim Harald in der Küche mit seinem Tee passiert, wo der lagert. Das muss ich einmal sehen hier. Das ist so der Appell. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man unzufrieden ist, sich nicht meldet und woanders kauft. Das ist schade für alle Beteiligten. Ja, und also je mehr Informationen wir haben, desto besser. Und gerne auch Zeit. Nicht so, ich habe übrigens letztes Jahr einen Tee gekauft, der war übrigens nicht lecker. Habe ich aber auch nicht mehr. Also das hilft ja auch nicht, ne? Und also deswegen, kommt, also traut euch, das ist, ne, wir beißen auch alle nicht, sondern ich freue mich ja, wenn wir helfen können, ne, weil wir möchten ja, dass ihr genauso viel Spaß an diesem Tee habt wie wir auch. Und das zweite ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die mal erzählt habe, die ist von letztem oder vorletzten Jahr und das ist so ein lustiges Klischee, aber es ist wirklich passiert. Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis das mal passiert ist. Ich hatte eine Kundin, die hat mir geschrieben, sagte, ihr Tee schmeckt nicht mehr. Sie trinkt seit Jahren immer den Tee und ich dachte, okay, vielleicht mal eine andere Sorte probieren, vielleicht, ne, hat man sich da so satt getrunken dran. Und dann hat sie ihn auch zurückgeschickt. Dann haben wir den probiert und dann gesagt, naja, also der ist genau so wie die anderen Muster, die wir hier im Rückstellmusterarchiv haben. Ne, da ist nichts komisch oder anders. Und dann habe ich also noch 2-3 Mal mit ihr korrespondiert und es hat sich tatsächlich rausgestellt, die gute Dame ist umgezogen und hat jetzt wunderbar weiches Wasser und kommt damit nicht klar, weil die das Kalkhaltige gewohnt war. Ne, also das war so ein kurioses
Großartig.
Ding.
Großartig.
So genial. Großartig. Absolut. Und ich habe dann empfohlen, ob sie einfach ein schlechtes Mineralwasser aus dem Supermarkt kauft, damit der Tee wieder schmeckt. Aber die war so gewöhnt, hartes Wasser zu haben und die ist jetzt irgendwo hingezogen mit einem Brunnen und das war so weich und sagte, komm ich gar nicht drauf klar. Und das war so lustig. Und wir haben am Ende das so schön gemeinsam aufgelöst und sie war happy, dass, ne, nicht der Tee schuld war, sondern dass sie herausgefunden hat, woran es lag. Na, das ist ja eigentlich immer das Wichtige. Also es geht ja gar nicht darum, irgendwie wer hat Schuld, sondern wie kann ich es abschaffen? Also wie kann ich eine Lösung Richtig. Finden? Und die Geschichte wird mir ewig noch im Gedächtnis bleiben, weil das so, so schön nachher hinten raus war.
Großes Kino.
Harald.
Würde ich im Übrigen unterschreiben. Geht auch bei mir gerade. Ich freue mich wahnsinnig über das schöne, weiche Wasser hier. Leitungswasser trinken, Tee damit zubereiten. Wirklich 2 Paar Schuhe. Fantastisch.
Harald, du hast mir vorhin gesagt, du warst zwar schon in Ursprungsländern, wo Tee angebaut wird, allerdings eher privat, so also, ne, Richtung Urlaub oder Gesang. Aber dieses Jahr habe ich die große Freude, mit dir gemeinsam in einen Teegarten zu fahren. Freust du dich schon?
Ja, herrlich. Riesige Vorfreude.
Harald, wo geht's hin? Möchtest du kommen? Zeit. Sag es. Wo fliegen wir hin?
Es geht nach Japan.
Deswegen habe ich mir auch Yay. Den Japan-Tee heute in die Kanne gemacht. Merkst du jetzt diese Brücke hier?
Ja, wie eine Klammer um dieses Gespräch. Ja, doch riesige Vorfreude. In der Tat war ich schon mal in Japan aus privat-beruflichem Grund und habe versucht, so ein bisschen zu dem damaligen Zeitpunkt auch Tee-Alltagskultur mitzunehmen, was ebenfalls schon wahnsinnig faszinierend ist. Aber dann auch jetzt endlich mal in den Teegarten zu kommen, in einer Teefabrik zu sein, die Teebauern vor Ort kennenzulernen und zu sehen, wie die arbeiten und wie so das Miteinander im Teegarten ist, mega spannend. Große Vorfreude.
Also wir haben ja auch eine Teegeschwender-Akademie, wo man natürlich auch diese ganze Produktkunde kennenlernt. Also es gibt ja mehrere Seminare, die man hier besuchen kann. Wir hatten, ich glaube, Peak war wirklich vor Corona. Da hatten wir bis zu 100 Seminartage im Jahr. Das war wirklich abgefahren. Das hat sich jetzt durch Corona auch ein bisschen verändert. Wir haben jetzt mehr hybride Seminare, mehr mit auch ein bisschen mit Selbstlernen. Aber trotzdem ist es unerlässlich, dass die Leute, die in den Geschäften stehen, auch mal zu uns kommen. Und da kannst du ja dein Wissen über Tee wirklich vermehren. Aber was ist für dich denn jetzt das Spannende, auch mal wirklich in den Ursprung zu reisen? Kannst du dort nicht alles über YouTube dir selber angucken?
Ja, wenn YouTube irgendwann auch mal mit Geruch arbeitet, geht das vielleicht, ne? Also definitiv den Geruch in einer Teeherstellung oder Teeverarbeitung in der Nase zu haben. Das ist das, was jeder berichtet, der schon mal im Ursprung war. Und tatsächlich im Übrigen nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern auch KundInnen, die beispielsweise schon mal auf Kap Verde? Nee.
Azoren?
Danke, auf den Azoren waren. Genau, die das auch berichten, die sagen, ah, dieser Geruch im Teegarten beziehungsweise in der Teeproduktion, der ist faszinierend, der lässt einen nicht mehr los. Da freue ich mich unglaublich drauf. Und dann auch tatsächlich einfach mal, ja, im besten Fall auch mal Hand anlegen dürfen am Strauch. Also selber einfach mal zu sehen, was Teepflücker, in Japan eher Maschinen, aber ansonsten natürlich in anderen Anbauregionen im Regelfall eben Menschen am Strauch tun, sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, das verändert auch das Gefühl für das, was man im Geschäft macht und für das, was man im Geschäft verkauft. Ich glaube, das gibt nochmal einen tieferen Bezug zu unserem Produkt.
Du wirst lachen, es ist tatsächlich so, also man kann das wirklich nach so einer Reise anhand der Zahlen messen. Also wenn die Franchise-Partner und Partnerinnen und die Store-ManagerInnen mit uns mitreisen, wir machen ja seit jeher schon Reisen in Ursprung, nicht nur, weil wir selber gerne reisen, sondern weil wir euch ja alle mitnehmen wollen. Wir haben ja, und das darf man nicht vergessen, wir haben ein Produkt, das in Deutschland kommerziell nicht wächst. Also wir könnten, wenn wir wollten, gar keinen deutschen Tee anbieten, weil es hierzulande klimatisch nicht funktioniert. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass irgendjemand auf dieser Welt Tee herstellt, den wir verkaufen können. Und das muss man einmal mit eigenen Augen gesehen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir euch alle immer mitnehmen. Thomas Holz zum Beispiel ist über viele, viele, sogar Jahrzehnte nach Nepal geflogen. Also die meisten, die im Ursprung waren, waren schon mal in Nepal und in Darjeeling. Japan haben wir jetzt, glaube ich, warte, ich müsste gucken, die fünfte Reise? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, die erste war 2015. Und das ist ein super spannendes Land. Ich freue mich da sehr. Und alle Leute, die mal mit waren, die verkaufen danach den Tee mit ganz anderen Augen, weil sie einfach diese Erfahrung mitbringen können. Weil sie sagen, ich habe das selber gesehen. Und ich weiß, der Hardy aus Siegburg zum Beispiel, ne, schöne Grüße an Familie Riemscheid, Teegeschwender Siegburg. Ich weiß gar nicht, ob er es noch hat. Ich bin mir sehr sicher. Der hat so ein Fotobuch von all den Reisen im Laden liegen, wo er den Menschen zeigen kann. Guck mal, da war ich. Also ich kenne diesen Teegarten persönlich und ich habe mir das angeschaut und ich kann erklären, wie das und jenes und dieses zustande kommt. Und das ist unfassbar viel wert. Das macht einfach so viel aus, wenn man das einmal wirklich verstanden hat. Und ich freue mich sehr auf diese Reise. Nicht nur, weil ich mit dir reise, weil wir, glaube ich, sehr viel Spaß haben werden, sondern weil es einfach jedes Mal auch für mich wieder neue Aspekte gibt. Es gibt jedes Mal, auch nach so vielen Jahren, Dinge, die ich bis dato noch nicht begriffen habe, die ich noch nie gesehen habe und die man vielleicht auch gemeinsam entwickelt. Und das ist eine Erfahrung, die ist unschätzbar viel wert. Und das Witzige ist ja, wir haben ja vorhin schon über den Alexander Dirichs aus Aachen gesprochen. Der war letztes Jahr mit uns in Japan. Dieses Jahr bist du mit in Japan. Und so schließt sich auch dieser Kreis irgendwie wieder.
Herrlich.
Ja.
Herrlich, herrlich.
Halt, kannst du glauben, wir haben jetzt schon hier eine gute Stunde geredet. Und ja, das ist der Wahnsinn. Ne? Die Zeit verfliegt.
Ja.
Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und ich finde es toll, dass du auch so positiv und so fröhlich und so, ja, menschlich, ne? Du menschelst ja, das finde ich schön, wie du es selber gesagt hast. Oh. Und ich könnte mir tatsächlich niemanden besseren vorstellen, von dem ich auch gerne Teeberatung in Anspruch nehmen würde, wie jemanden, der so gerne im Laden steht und das mir so viel Freude macht. Und das vereint, glaube ich, auch Teegeschwender allgemein, dass alle Menschen, die sich dafür entscheiden Und das reicht von den Menschen, die uns beliefern, bis zu denen, die im Laden stehen oder den Laden haben, bis zu denen, die bei uns einkaufen. Alle haben Spaß an dieser Geschichte. Und das ist ein toller, toller Weg, der schon fast 50 Jahre andauert. Das kann man sich auch kaum vorstellen, ne?
Wir sind immer noch jung und frisch.
Der Tee hilft dabei, uns jung zu halten.
Von Menschen und Gärten.
Wir haben es ja schon so oft gesagt, Harald, Teegeschwender ist ja wie so eine Teefamilie. Woran merkst du denn diesen Zusammenhalt?
Das ist tatsächlich der Umgang miteinander. Es ist das freundliche Miteinander, wenn man miteinander telefoniert. Das ist aber tatsächlich auch bei unseren Jahrestreffen, wenn dann alle Partner und viele KollegInnen der Zentrale zusammenkommen, wirklich wie ein Familientreffen. Und bei unserem letzten jährlichen Jahrestreffen haben wir vor dem Hotel nachher einen Herrn getroffen, der für ein Seminar, für eine Tagung quasi in diesem Hotel war und der dann unsere Teegeschwendner Tragetaschen sah und meinte, ach nee, das war ein Firmentreffen, das sah eher aus wie ein Familienzusammenkommen. Großartig. Also es ist gelebtes Familienunternehmen und ein gelebtes, familiäres, freundschaftliches Miteinander.
Soll ich dir mal einen Schwank aus der Zentrale erzählen, wo dieser Begriff Teefamilie für mich gilt? Das fand ich mich letztes Jahr so schön. Ich habe ja schon mal das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich meine Kinder gerne mit ins Büro nehme, wenn ich mal wieder so einen Brückentag vergessen habe. Und der Enkel von Thomas Holz, unserem langjährigen Geschäftsführer, der hat am gleichen Tag Geburtstag wie mein Sohn. Der ist nur ein Jahr älter. Und die beiden haben das mal irgendwann auf einem Teegeschwendner Sommerfest festgestellt, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben und sind dann einmal im Jahr beste Freunde. Und dann haben die sich in den Herbstferien 2025 in der Zentrale verabredet. Das heißt, Thomas hat seinen Enkel mitgebracht, ich habe meinen Sohn mitgebracht und die beiden haben dann hier quasi ein freundschaftliches Spieletreffen gemacht in unserem Büroräumen. Das fand ich total herrlich. Die haben es übrigens geschafft, ganz, ganz viele Telamaße zu stecken. Da hatten die mega Spaß. Das war super. Der Webshop hat sich dann gefreut. Das war richtig cool. Aber das war für mich so der Inbegriff von Familienunternehmen. Das fand ich sehr, sehr zauberhaft.
Dann schick die doch mal zum nächsten Weihnachtsgeschäft in Bad Godesberg vorbei. Das können wir sehr gut gebrauchen. Also ich würde sagen, so mit 1800 Stück sind sie dabei. Alles klar,
finde ich gut.
Der Tee des Monats.
Harald, unser Tee des Monats ist aktuell Mogli Chai und Mogli Chai Schoko. Wem empfiehlst du diese Teesorten? Welchen Menschen legst du diese Chai-Kreation ans Herz?
Ja, das Schöne ist ja, diese beiden Chai-Varianten sind koffeinfrei. Es sind quasi klassische Gewürz-Kräutermischungen. Und dementsprechend sind sie erstmal für alle geeignet, von ganz klein bis ganz groß. Ich mag beide wahnsinnig gerne als quasi Milchmischgetränke. Also sei es Kuhmilch, sei es Hafermilch. Am liebsten richtig auf dem Herd aufgekocht.
Das mache ich auch, ja.
Oh, wundervoll. Also das fängt ja schon ab der ersten Minute an zu duften. Und dann hast du dieses leichte, so ein bisschen Hexenküchenbrodeln im Topf. Und dann kommt nachher ein Löffel Honig dazu und ein wenig Milch. Und dann ist es einfach das perfekte Betthupferl. Also ich liebe diesen Tee dann auch wirklich abends vorm Schlafengehen. Das ist ein Stück Gemütlichkeit, Heimeligkeit, gerade wenn es draußen ungemütlich oder kalt ist. Einfach wahnsinnig kuschelig. Von daher, wer für abends mal was anderes braucht als ein Stückchen Schokolade vor dem Zubettgehen, ich empfehle wärmstens Chai-Tee mit Milch und Honig.
Über den Tassenrand hinaus.
Welchen Chai verkaufst du denn besonders gern? Und also hast du einen Tipp, wie machst du deinen Chai zu Hause?
Also ich muss sagen, ich finde an all den Chai-Varianten, die wir im Laden haben, das sind mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist ja schon eine ganze Menge, finde ich, gibt's eigentlich auch da für jede Situation den passenden. Ich selber bin tatsächlich eben bei den Gewürzkräuter-Varianten mit Milch, mit Honig für Gemütlichkeit. Habe aber auch durchaus die Situation, in der ich denke, ach nee, jetzt heute lieber mal ein bisschen was Kräftiges. Dann auch wirklich gerne den Schwarztee, auch dann nicht gesüßt, dafür einen Schluck Milch mit hinein. Diejenigen, die es eher pur trinken, aber vielleicht ein bisschen gesüßt, für die finde ich tatsächlich dann wiederum unseren Kashmir Kali Kava, also die grün-Schwarztee-Variante ohne Ingwer, ohne Pfeffer, der so ein bisschen lieblicher und einen ganz leicht fruchtigen Anklang hat, eigentlich besser geeignet. Ich glaube tatsächlich, es gibt für jede Situation durchaus auch den passenden Chai, vorausgesetzt man mag Chai-Tee.
Also mein geheimer Tipp ist ja, so mache ich den zu Hause. Ich habe immer den Indian Chai und da kommt dann nochmal ein Löffel vom Mogli Chai dazu, weil ich das gerne noch einen Ticken gewürziger mag. Und genau wie du, ich koche das direkt in Milch auf und lass das auch gerne wirklich so 5 bis 10 Minuten dann auch kochen. Als Imker habe ich natürlich den Vorteil, ich habe immer Honig zum Süßen zu Hause.
Im Übrigen, und ja, wenn ich da reingrätsche, der letzte bei mir getrunkene Chai-Tee hatte tatsächlich auch den Mackschen Honig.
Ah, großartig, das macht ihn noch leckerer.
Köstlich.
Die kann man übrigens nicht kaufen, den gibt's nur von mir geschenkt, ja. Nee, und also das mag ich wirklich gern. Das ist bei uns so ein Sonntagsgetränk, ne? Also wirklich Chai richtig kräftig in Milch aufgekocht, weil da musst du dir ein bisschen Zeit nehmen. Tatsächlich, das geht jetzt nicht in 3 Minuten. Das ist sowas, was meine Frau dann gerne sonntags zum Frühstück von mir kriegt.
Herrlich.
In der Tat. Harald, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast.
Die Freude war ganz mein.
Und wir sehen uns allerspätestens im April am Frankfurter Flughafen.
So soll es sein.
Bis dahin, mach's gut, ciao.
Ebenso, tschüss.
Das war der Podcast Ein im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.